Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Im Sinne unseres Mottos Wissen schafft Begeisterung freuen wir uns Ihnen den Vortrag von Anna Obernauf vom 30. Jänner 2026 an der Internationalen Akademie Traunkirchen mit dem Titel Krebs verstehen, von der Genomforschung zu neuen Therapien präsentieren zu können. Anna Obernauf studierte Molekularbiologie an der Universität Graz und machte ihren Postdoc über Krebsforschung am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Seit 2016 ist sie Group Leader am Institut für Molekulare Pathologie, IMP, in Wien. Neben vielen Auszeichnungen und Förderungen erhielt sie 2025 den renommierten Dr. Josef Steiner Krebsforschungspreis, auch Nobelpreis der Krebsforschung genannt. Die Folien dazu finden Sie online auf unserer Homepage unter akademietraunkirchen.com/Vortragsfolien. Wir wünschen Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Nachhörmöglichkeit.
Es ist mir eine besondere Freude, heute Abend hier sein zu dürfen. Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn man Vortrag vor der normalen Bevölkerung, wenn man so sagen darf, geben darf. Aber es ist auch immer so ein bisschen man fürchtet sich so ein bisschen davor, weil es ist halt nicht auf Englisch, es ist auf Deutsch, die Wissenschaftssprache ist normal Englisch und man schaut, dass man so verständlich wie möglich die Konzepte rüberbringt. Und ich hoffe, das schaffe ich heute Abend. Ich möchte auf jeden Fall mir auch noch Zeit nehmen am Ende für eine Fragerunde und möchte Sie jetzt einmal mitnehmen in eine Art Forschungsreise, in meine Forschungsreise über die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon, und dann eine Forschungsreise heute Abend durch die verschiedenen Gebiete der Krebsforschung, wo wir 5 verschiedene Gebiete berühren werden. Was ist Krebs? Krebsgenome entschlüsseln, die zielgerichteten Therapien, die Immunrevolution, die wir in den letzten Jahren erleben durften. Und dann am Ende möchte ich abschließen mit einem kleinen Ausblick. Das ist tatsächlich Zufall, aber das hat sich in dieser Zeitleiste tatsächlich so ergeben, als ich mein Studium gestartet habe und über Krebsbiologie gelernt habe. In Graz hat mich das unmittelbar fasziniert und habe dort während meines PhDs auch gelernt, Genome zu analysieren, quasi die zugrunde liegenden Mutationen zu erkennen. Später hat es mich dann in die weite Welt gezogen, nach New York. Sie sehen hier das Memorial Sloan Kettering Cancer Center, eines der größten Krebsforschungszentren der Welt eigentlich und der prominentesten in den USA. Und ich muss sagen, es war einfach eine fantastische Zeit. Es hat mich unglaublich geprägt. Ich denke so gern daran zurück. Ich habe Netzwerke aufgebaut, die mich mein Leben lang begleiten werden und es macht unglaublich viel Spaß, auch mit diesen Menschen, die ich dort kennengelernt habe, noch Kontakt zu behalten. Und dann bin ich 2016 wieder in Wien gelandet. Das war eigentlich gar nicht unbedingt meine Intention, aber es ist umso schöner, wenn man in seinem Heimatland die Möglichkeit hat, Spitzenforschung durchführen zu können. Und das kann ich, weil Boehringer Ingelheim auch eben Grundlagenforschung fördert und wir sind ein sehr diverses Umfeld hier am IMP, wo nur 2 Gruppen tatsächlich auch Krebsforschung machen. Wir sind heute hier, weil Krebs uns alle betrifft. 41% der Menschen werden im Laufe ihres Lebens mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Entweder selbst oder im unmittelbaren Umfeld ist also jeder betroffen. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, wie schlimm das ist und wie sehr einen das betrifft. Es ist auch so, dass in Europa nun mittelbar Krebs die häufigste Todesursache ist. In 22 von 28 Ländern hat tatsächlich Krebs Herz-Kreislauf-Erkrankungen überholt, wie Sie hier sehen. Und warum ist das der Fall? Es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Sie hier in diesem Diagramm sehen können, in den letzten Jahrzehnten einfach zurückgegangen sind. Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungsmöglichkeiten sind einfach besser geworden, während die Todesfälle, die auf Krebs zurückzuführen sind, hier zumindest bis 2008 sich eigentlich nur wenig reduziert haben. Und wir werden heute lernen, welche Möglichkeiten das es gibt, was sich seit 2008 massiv verändert hat und wieso es jetzt im Endeffekt doch noch ein wenig hinuntergeht und wir auf einem sehr guten Weg sind, aber wieso wir das Problem eben noch nicht gelöst haben. Und um dieses Problem genauer zu verstehen, möchte ich, dass wir einen Schritt zurückgehen und wirklich das Wunder unseres Körpers noch einmal betrachten. Unser Körper besteht aus etwa 35 Trillionen Zellen, also unglaublich viele. Und in jeder einzelnen Zelle, da sind ungefähr 2 Meter DNA verpackt. Und diese DNA, die kodiert für alle unsere Bausteine in unserem Körper. Und diese Zellen, nicht alle Zellen, aber gewisse Zellen, nämlich die im Knochenmark, die in unseren Haaren, die in unserem Darm, die teilen sich. Und so kommt es zu 2 Millionen Zellteilungen pro Sekunde. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese 2 Meter DNA, wenn sich die Zellen teilen, die müssen perfekt repliziert werden, also vervielfältigt und kopiert werden. Und wenn man sich das einmal ausrechnet, dann kommt man auf eine ganz unglaubliche Zahl. Das ist nämlich 340 Millionen Kilometer DNA, die Ihr Körper heute produziert hat. Das heißt, wir gehen hier von der Erde zur Sonne und wieder zurück. Oder von Erde zum Mond und das 900 Mal heute. Und wenn man sich das einmal so bildlich vorstellt, dann ist es ja eigentlich unglaublich, dass wir nicht alle einfach auseinanderfallen und disintegrieren, oder? Das heißt, es gibt unglaublich viele Mechanismen, die sicherstellen, dass diese Basen, wie wir sie nennen, in der DNA, da gibt es 4 verschiedene, dass die gut kopiert werden und dass da alles passt. Allerdings gibt es dann bei so einer Vielzahl an Kopien, die da einfach stattfinden, natürlich hin und wieder auch Kopierfehler. Und diese Kopierfehler, die nennen wir Mutationen. Und diese Mutationen führen halt zu Veränderungen und meistens passiert da eigentlich gar nichts. Aber weil es einfach Reparaturmechanismen gibt oder weil diese Mutationen in Bereiche fallen, die mal nicht unbedingt wichtig sind. Allerdings gibt es immer mehr und mehr Fehler. Das erklärt auch, warum im Alter mehr und mehr Fehler einfach passieren und nicht mehr ausgebessert werden können. Und eine Krebszelle, die dann auch tatsächlich zu einem Tumor führt, hat bis zu 5.000 oder um die 5.000 von diesen Kopierfehlern, von diesen Mutationen. Die meisten von diesen 5.000, die machen aber trotzdem erst einmal nichts. Es sind ungefähr 5, die wirklich eine Rolle spielen und warum dieser Tumor dann auch auswachsen kann. Und es sind 5 Driver-Mutationen, das sind so Schalter, die umgeschaltet werden und die es den Zellen erlauben, die Regeln der Natur zu brechen und zu unkontrolliertem Wachstum zu führen, dass Blutgefäße dort neu gebildet werden, dass das Immunsystem diese Zellen nicht mehr erkennen kann und so weiter. Wir nennen das die Hallmarks of Cancer. Und das führt dann also zu diesem unkontrollierten Wachstum und im Endeffekt dann auch zur Verteilung der Tumorzellen in andere Organe, auf das ich später noch zu sprechen kommen werde. Nun, man hat sehr lange diese Tumorzellen einfach nur im Mikroskop betrachtet und hat gemerkt, die schauen anders aus. Ja, die sind größer, die schauen einfach nicht mehr so aus wie eine normale Zelle. Und in den letzten Jahrzehnten gab es eine Revolution, nämlich die Genomrevolution. Die hat uns erlaubt, diese ganzen 2 Meter an DNA genau zu studieren. Und zwar mit etwas, das nennt sich eine Genomsequenzierung, wo wir diese einzelnen Basen, die ich vorher gezeigt habe, genau betrachten kann. Und mittlerweile wurden über 1 Million Tumore sequenziert und analysiert. Und wir haben ein sehr gutes Verständnis, wo diese Kopierfehler eigentlich liegen und welche Probleme machen. Und hier sehen Sie eine kleine Wolke an den wichtigsten Driver-Mutationen, den wichtigen Genen, die häufig auftreten. Und was spannend ist, ist, es gibt eigentlich ein paar hundert mit ungefähr 20 Mutationen, die wirklich häufig auftreten. Das ist ein Verlust vom P53, das ist hier ganz groß, weil das findet man ganz häufig in vielen verschiedenen Tumoren. Und dann gibt es ein paar Das ist ein Tumorsuppressor-Gen. Das heißt, wenn das verloren ist, dann kommt es zum Tumorwachstum. Und dann gibt es andere, die sind nicht verloren in diesen Kopierfehlern, sondern die werden aktiviert. Ja? Das sind sogenannte Onkogene. Und da findet sich das BRAF hier oder das KRAS. Das werde ich später noch einmal erwähnen. Und es sind nicht nur diese Mutationen oder diese genetischen Veränderungen, die auftreten. Es gibt auch Tumore, die sind von Pathogenen, von Bakterien und Viren ausgelöst. Und diese Viren, da gibt es zum Beispiel das Cervixkarzinom oder Head-and-Neck-Karzinom, diese schaffen es, dass sie viele von diesen Genen, die hier einzeln durch Kopierfehler verändert werden müssen, auf einmal ausschalten. Und deswegen sind eben diese Viren auch häufig in Tumoren zu finden. Was diese Genomrevolution, diese Sequenzierung noch geschafft hat, war, dass sie uns gezeigt hat, dass eigentlich jeder Tumor total anders ist. Ja? Also es gibt zwar diese Häufungen, Mutationen, aber die verschiedenen Tumore sind komplett anders. Und diese Heterogenität, wie wir sie nennen, die ist ganz vielfältig. Auf der einen Seite ist es so, dass Tumoren, die der Haut, also dem Melanom, dem schwarzen Hautkrebs auftreten, in der Lunge, im Pankreas oder im Gehirn, die schauen sehr anders aus. Die haben ganz andere Kombinationen hier von diesen Kopierfehlern. Aber auch Tumore von einem Patienten, der jetzt zum Beispiel einen Hirntumor hat und dem nächsten, auch diese schauen anders aus. Und das ist natürlich ein gewisses Problem, weil man jeden einzelnen Tumor von einem Patienten genau anschauen muss. Und dann gibt es noch eine Heterogenität und das macht es noch komplexer. Und das ist, dass ein Tumor selber aus vielen verschiedenen Zellen besteht. Und obwohl das eine Zellen sind, die schnell wachsen, ist es nicht nur ein Klon, sondern diese Zellen sind auch ein bisschen anders untereinander. Also es gibt eine Intratumor-Heterogenität auch. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir in den letzten Jahren, und es war wirklich während meiner Zeit als Forscherin, ist es erst so wirklich erkannt worden, dass Krebs ein evolutionärer Prozess ist. Viele von Ihnen kennen die Evolutionstheorie von Darwin, den Sie hier sehen, der die Finken studiert hat und erkannt hat, dass diese Vogelarten sich über Millionen von Jahren unterschiedlich verändert haben, weil natürlich unterschiedliche Ansprüche herrschen in unterschiedlichen Gebieten und sich deswegen ihre Schnäbel verändern. In einem Tumor ist es etwas anders, nämlich Evolution passiert ganz schnell, innerhalb von Monaten und Jahren und Therapien zum Beispiel können so eine Evolution noch einmal eine bestimmte Richtung führen. Das heißt, Tumore verändern sich. Es ist ein dynamisches Wachstum hier, was wir sehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir einmal einen Tumor am Beginn einer Diagnose verstehen, kann das sein, dass er am Ende einer Therapie anders ausschaut und wir ihn wieder sequenzieren müssen, wir wieder neuen Erkenntnisgewinn schaffen müssen, um zu verstehen, welche Therapien wir nun anwenden können. Und wir haben auch Beiträge geleistet, um diese Tumorevolution genauer zu studieren, auf das ich später noch zu sprechen kommen werde, wo wir eine sogenannte Barcoding, eine molekulare Zeitmaschine gebaut haben. Was auch interessant ist, ist, dass Tumorzellen früher ganz isoliert betrachtet worden sind. Die Tumorzellen, die sind das Böse, das ist das, was wir bekämpfen müssen. Aber in den letzten Jahrzehnten ist immer klarer geworden, dass die Tumorzellen natürlich nicht isoliert sind, sondern in ständiger Kommunikation sind mit anderen Zellen im Körper. Und das sind Gewebezellen in den unterschiedlichen Organen und das sind auch andere Immunzellen. Und das ist wie in einem Biotop, wo unterschiedliche Teile des Biotops miteinander sprechen und sich gegenseitig auch verändern können. Und diese Kommunikation, die bestimmt wird von den Krebszellen selber, aber auch vom ganzen Organismus, der natürlich wieder beeinflusst wird von der Ernährung und von vielen anderen Dingen, der bestimmt einen ganz, ganz wichtigen Schritt in der Tumorgenese. Und das ist der Prozess der Metastasierung. 90% der Patienten, die eine Tumorerkrankung haben, die sterben nicht am Primärtumor, also nicht an dem Tumor, der initial gewachsen ist, sondern an den Metastasen. Das heißt, Tumorzellen von Primärtumor können sich absiedeln, in das Blut einwandern und sich dann in anderen Organen ablagern. Und das ist das, was eigentlich den Tumor so gefährlich macht, weil es dann natürlich problematischer wird, diese verschiedenen Metastasen zum Beispiel chirurgisch zu entfernen. Und es gibt hier ganz, ganz große Unterschiede in unterschiedlichen Tumorarten, wie diese Zellen metastasieren. Das heißt, es gibt molekulare Mechanismen, die dafür verantwortlich sind. Und ich möchte Ihnen nur ganz kurz zeigen, das ist ein Review, den ich vor vielen Jahren mal geschrieben habe, weil es auch sehr interessant ist, aber natürlich auch ein klinisches Problem sehr gut aufzeigt. Und das ist, dass beim Lungenkarzinom zum Beispiel, bei einem fortgeschrittenen Lungenkarzinom kann es dazu kommen, dass viele Organe gleichzeitig betroffen sind und dass dieser Tumor sehr aggressiv weiter wächst. Im Brustkrebs ist die Situation sehr anders. Wir haben hier oft eine sehr lange Zeitspanne von der Diagnose eines Primärtumors bis hin zu Metastasen. Das heißt, manche Frauen sind 15 Jahre ohne einen Tumor und es kommt erst zu einem späteren Auftreten an Metastasen. Kolorektalkrebs, also im Dickdarmkrebs, ist wieder eine ganz eine andere Situation. Das ist ein Tumor, der sehr langsam wächst. Das heißt, Vorsorgeuntersuchungen sind sehr, sehr wichtig. Und er sequenziert üblicherweise nicht in andere Organe, sondern immer als erstes in die Leber. Und der Grund ist, dass die Blutgefäße, die diesen Dickdarm versorgen, eben als erstes diese Zellen abfangen. Und es ist wichtig, weil oft eine chirurgische Entfernung von den Lebermetastasen tatsächlich auch die Personen heilen kann. Und dann Prostatakrebs ist ein Tumor, der sehr interessant ist, weil es häufig zu Knochenmetastasen führt, aber diese Knochenmetastasen sehr anders sind als die Knochenmetastasen, die man typisch im Brustkrebs findet. Das heißt, es gibt einfach unglaublich viele Unterschiede und die einzelnen Tumortypen können die sehr stark beeinflussen. Und mit dieser Grafik möchte ich Ihnen nur noch einmal zeigen, dass es einen ganz großen Unterschied macht, wann dieser Tumor diagnostiziert wird und die 5 Jahre Überlebensrate quasi. Und das heißt, dass im Brustkrebs und im Melanom zum Beispiel oder auch im Colorectal Cancer, im Dickdarmkrebs, dass eine frühzeitige Diagnose ein sehr wichtiger Faktor ist, um dieses Langzeitüberleben zu sichern. Denn eine chirurgische Entfernung verhindert somit einfach die Streuung von diesen Tumorzellen. Und deswegen wiederum, die Früherkennung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Der Grund, wieso in den verschiedenen Subtypen von Lungenkarzinom die Situation einfach so viel schlechter ist, ist, dass ganz viele von diesen Patienten einfach keine wirklichen greifbaren Beschwerden haben und wir keine gute Möglichkeit haben, um diese frühzeitigen Diagnosen zu machen. Das heißt, es wird immer mehr Forschungsgeld investiert, um diese frühzeitige Diagnose zu ermöglichen. Und mir ist ganz bewusst, dass diese Bilder sehr schwierig sind für manche, aber ich möchte Ihnen auch zeigen, dass es sehr innovative Therapien gibt, die auch wirklich Hoffnung machen. Und hier möchte ich einen Patient Ihnen zeigen, das ist ein Melanoma-Patient, also schwarzer Hautkrebspatient, der bereits ganz viele Metastasen hat und wo eine bildgebende Untersuchung gemacht worden ist. Diese bildgebende Untersuchung zeigt hier diese schwarzen Flecken und diese schwarzen Flecken sind Metastasen. Das ist natürlich ein furchtbares Bild für jeden, der mit so etwas konfrontiert ist. Und vor wenigen Jahren wäre das noch ein absolutes Todesurteil gewesen, so einen PET-Scan, also eine bildgebende Untersuchung zu erhalten. Es ist allerdings so, dass wir tatsächlich in den letzten 15 Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht haben im Verständnis des Melanoms. Und zwei ganz wichtige Therapien haben jetzt einen ganz hohen Stellenwert in der Behandlung des Melanoms spezifisch. Und hier sehen Sie etwas, das nennt sich einen Kaplan-Meier-Curve und den liest man folgendermaßen. Hier auf der Y-Achse sind die Patienten, die überleben. Man startet mit 100% und dann hier auf der X-Achse sehen Sie die Zeit, die vergeht. Und Sie sehen hier, dass noch vor wenigen Jahren in Blau die Chemotherapie. Viele dieser Patienten, die haben einfach wirklich nur sehr kurz überlebt und sind halt innerhalb kürzester Zeit verstorben. Und es war wirklich eine schlimme Diagnose, fast keine Patienten lang überlebt haben. Mittlerweile ist es so, dass es zwei verschiedene Therapien gibt, ich erkläre die noch im Anschluss, und die führen tatsächlich zu einem wirklich tollen Ergebnis, nämlich dass ein Teil dieser Patienten, und mittlerweile ist er viel höher noch, wirklich eine anhaltende Tumorkontrolle hat. Das heißt, es gibt Patienten mit einem Melanom, die so einen PET-Scan hatten und die über 10 Jahre total normal leben können, weil der Tumor entweder komplett weg ist oder weil der Tumor in Schach gehalten wird von einer Therapie. Und diese zwei Therapien, die das schaffen, die sind eigentlich ganz unterschiedlich voneinander. Das ist das eine, das sind die zielgerichteten Therapien und das andere sind die Immuntherapien. Die zielgerichteten Therapien, das sind Therapien, die darauf abzielen, diese Kopierfehler, die in dem Fall aktiviert werden, nämlich Kopierfehler, die dieses BRAF-Gen aktivieren, die docken dort an und inhibieren diesen Signalweg, also sie blocken diesen Signalweg. Und ich zeige Ihnen nachher noch einmal einen Patient, wo das sehr eindrucksvoll ist. Und dann gibt's noch die Immuntherapien, von denen Sie ganz bestimmt schon etwas gehört haben. Das sind also Therapien, die das eigene Immunsystem nochmal stimulieren und diese durchschlagenden Erfolge erzielt haben. Und ganz wichtig, und ich möchte es nochmal betonen, der Grund, wieso wir diese Therapien haben, war nicht, weil wir diese Therapien entwickeln wollten, also das Feld wollte das nicht unbedingt, sondern das Feld wollte verstehen, wie diese Signalwege funktionieren. Und es ist eine Grundlagenforschung, die dazu geführt hat, die die Basis gebildet hat, um diese Therapien dann machen zu können. Und begonnen hat es mit den zielgerichteten Therapien eigentlich mit einem Tumor des Blutsystems, nämlich einer chronischen myeloischen Leukämie oder CML. Und das ist eine besondere Form des Krebses, weil die hat eigentlich gar nicht so viele Mutationen, aber die hat eine ganz bestimmte Veränderung, und zwar ist da das Chromosom, also ein Stück von dieser DNA ist da einfach abgebrochen und hat sich hat eine zweite Bruchstelle und hat sich dann bei einem anderen Chromosom angedockt. Und das ist genau in einem bestimmten Gen passiert, das nennt sich BCR, und in einem anderen Gen, das nennt sich ABL. Und die haben sich zu einem neuen Supergen zusammengefügt, das ganz hoch exprimiert wird und dieses Zellwachstum antreibt. Und ein Kollege von mir am Memorial Sloan Kettering Cancer Center war ganz maßgeblich beteiligt an der Entwicklung so einer zielgerichteten Therapie, die nennt sich Gleevec. Und diese Therapie hat unglaubliche Erfolge erzielt. Wir sehen hier wieder einen Kaplan-Meier-Plot, wo Sie Patienten sehen vor Imatinib, vor dieser Gleevec-Therapie und Jahre nach Diagnose, und ungefähr die Hälfte der Patienten waren nach 10 Jahren noch am Leben. Und diese Gleevec-Therapie hat es geschafft, auf dieses Überleben der Patienten auf über 90% zu erhöhen. Sie können also sehen, dass diese zielgerichteten Therapien einen wahnsinnigen Unterschied gemacht haben für diese Patienten. Ich möchte Ihnen noch ein zweites Beispiel geben, und der Grund ist, dass mich dieser Patient, den ich Ihnen jetzt zeigen möchte, eigentlich dahin geführt hat, woran unsere Gruppe momentan forscht. Ich war im Memorial Sloan Kettering Cancer Center damals und habe Metastasierung studiert in Melanompatienten. Und da ist mir dieser Patient untergekommen. Es ist ein 38-jähriger Patient mit Metastasen. In diesem Fall sind es Metastasen, die unter der Haut sind. Und der wurde bereits austherapiert, sagt man. Also er hat diese Chemotherapie bekommen und eigentlich keine Option mehr. Und dann wurde er als einer der ersten Patienten zu einer Studie zugeführt mit einer neuen zielgerichteten Therapie, die genau dieses BRAF-Onkogen, das da diesen Kopierfehler hatte bei ihm, dann eine neue Therapie zugelassen wurde. Und innerhalb von wenigen Wochen sind diese Tumore eigentlich wie weggeschmolzen. Und ich habe damals dieses Bild gesehen und habe mir gedacht, ein Wahnsinn, oder? Wie kann das sein, dass ein Tumor, der so weit verbreitet ist, dass dieser gleiche Patient dann so ausschaut? Und was leider auch sehr tragisch ist, ist, nur wenige Wochen später kam es dann zu einer Ausbildung von sogenannten Resistenzen. Das heißt, diese Therapie hat aufgehört zu wirken und dieser Patient hat quasi wieder die ganzen Tumore, sind wieder zurückgekommen. Das heißt, für mich war das wirklich so ein Schlüsselerlebnis, weil ich war damals auf einem AACR-Meeting, das ist der größte Krebskongress der Welt, mit 50.000 teilnehmenden Wissenschaftlern und die ersten Studien sind dort publiziert worden und vorgestellt worden und es war wie eine elektrisierende Stimmung, ja. Die Kurven sind gezeigt worden, die haben sich separiert, man hat gesehen, es gibt wahnsinnige Erfolge, es war ein Proof of Concept. Die Leute sind aufgestanden und haben applaudiert und haben sich gedacht, okay, das ist der erste große Schritt in die richtige Richtung. Natürlich war allen bereits klar, dass es zu Resistenzen kommt, aber es war zumindest auch klar, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Therapie erfolgreich umzusetzen. Und jetzt ist es an uns, an den Forschern, um diese Überlebenszeit zu verlängern. Und da möchte ich noch ein weiteres Beispiel liefern, das ist im gleichen Signalweg, nämlich eine Stufe nach oben in diese KRAS-Mutationen. Und diese KRAS-Mutationen, die wurden, als ich studiert habe, wurde es uns noch verkauft. Es ist der Holy Grail, der heilige Gral der Krebsforschung, diese KRAS-Mutationen zu behandeln. Denn die sind unglaublich häufig. Gemeinsam mit diesem P53, das ich Ihnen vorher gezeigt habe, sehen Sie hier, dass es in ganz, ganz vielen Tumorarten also diese KRAS-Mutationen gibt. Und das Problem ist, dass sie nicht wie die BRAF-Kinase bei Melanompatienten, die hat keine Furchen, wo diese zielgerichteten Therapien sich andocken können. Das heißt, man hat lang eigentlich keine guten Ansätze gehabt, eine Therapie zu entwickeln. Und vor wenigen Jahren gab es dann Durchbrüche, die dann zur Entwicklung von diesen KRAS-Inhibitoren geführt haben. Und es gibt jetzt in mehrere Therapieformen schon, die immer bessere Inhibitoren produzieren. Und es gibt auch wirklich durchschlagende Erfolge. Trotzdem möchten wir besser verstehen, wie es zu diesen Resistenzen in diesen KRAS-Inhibitoren kommt. Und so haben wir diese Barcoding-Technologie entwickelt. Ich habe Ihnen vorher erzählt, dass diese Tumoren einfach, die in den Tumorzellen alle ein bisschen anders sind. Ja. Und wie beim Darwin in dieser Evolution gibt es ein paar Zellen, die dann irgendwann einmal auswachsen, weil sie einfach schon resistent sind, weil die Therapie nicht mehr wirken kann. Und wir bringen jetzt da in diesen Tumor, den wir haben, um das zu studieren, einen Barcode hinein in jede einzelne Zelle. Jede einzelne Zelle, die wir studieren, hat einen individuellen Barcode, den wir molekular verfolgen können. Und Sie sehen hier eine andere Technologie, und zwar ist es die Einzelzellanalyse. Hier, das erlaubt uns, jede einzelne Zelle in einem Tumor, den wir kultivieren können, zu studieren und die auch über die Zeit hinweg zu verfolgen, wenn wir die mit den KRAS-Inhibitoren behandeln. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ich möchte Ihnen nur zeigen, dass wir festgestellt haben, dass all diese Klone, die im Endeffekt dann zur Resistenz beitragen, die kommen eigentlich von einem bestimmten Ort. Und wir nennen diesen Ort, das ist ein Ring, ja. Und es ist eine ganz kleine Anzahl an Klonen, die dann dazu führt, dass diese Tumore resistent werden. Und wir haben ganz spannende neue Daten, die wir jetzt gerade publizieren werden, die zeigen können, dass wir dort auch neue Angriffspunkte haben, um diese Resistenzen dann gezielt zu verhindern. Es gibt eben Grenzen von diesen Therapien, nämlich diese Tumorheterogenität, diese erworbenen Resistenzen. Und deswegen ist man unablässlich auf der Suche nach neuen Therapieformen. Und hier möchte ich dann auf das Immunsystem zu sprechen kommen, denn das ist eine wahre Revolution in der Krebsforschung, in der Krebstherapie. Wie Sie wissen, schützt uns unser Immunsystem vor Bakterien, Viren und vor Krebs. Und der Grund ist, dass das Immunsystem, die Zellen des Immunsystems, vor allem diese T-Zellen, es schaffen, zu erkennen, ob eine Zelle normal ist, wir nennen es hier eine gesunde Zelle, Self, oder ob es sich um ein Bakterium oder ein Virus handelt, das in eine Zelle eingedrungen ist, oder ob es sich um eine Tumorzelle handelt. Und ich werde Ihnen dann auch nochmal sagen, wie das Immunsystem das schafft und wie wir mit bestimmten Therapien das wieder aktivieren können. Und hier möchte ich Ihnen ein Video zeigen, wie effektiv solche T-Zellen sind. Eine PhD-Studentin bei mir im Labor hat eine Tumorzelle hergenommen und diese Tumorzellen, die sehen Sie hier in Rot. Das sind diese Zellen hier. Ja. Man sieht hier den ganz großen Zellkern, wo diese 2 Meter DNA drinnen gelagert ist. Und hier in Grün sehen Sie T-Zellen. Das sind Immunzellen, die sehr effektiv sind im Erkennen von normalen oder von diesen Krebszellen. Und jetzt sehen Sie ein Video hier, wie diese Zellen sich bewegen und wachsen, diese T-Zellen andocken bei den roten Krebszellen und dann ihre tödlichen Moleküle injizieren und die Krebszellen einfach platzen. Das ist ein unglaublicher, effizienter Prozess, der wirklich faszinierend ist. Und der Grund ist, dass jede von unseren Zellen einen Ausweis auf der Oberfläche trägt. Ein Ausweis, der wie ein Personalausweis oder eine ID-Karte funktioniert, wo ganz kleine Stücke von allen Proteinen, die in unseren 2 Meter DNA gelagert sind, nach außen präsentiert werden und unsere Mutationen, nicht nur die 5 Treibermutationen, sondern alle 5000 jetzt eine Rolle spielen. Weil alle 5000 sind potenzielle kleine Zielscheiben, die der T-Zelle zeigen, dass das nicht eine normale Zelle ist. Und dann dort andocken und diese T-Zellen killen. Und das ist ein Konzept, das gibt's schon ganz lange. Natürlich wusste man die Details noch nicht, aber 1909 postulierte Paul Ehrlich bereits die Idee der Immunabwehr gegen Krebs. Und er meinte, dass es wahrscheinlich so ist, dass eben diese Immunzellen ständig diese veränderten Zellen in Schach halten und killen. Und da gab es etwa zur gleichen Zeit einen sehr ambitionierten jungen Chirurgen in New York, zufällig am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in Manhattan. Und ich habe Ihnen ja vorher schon das Bild gezeigt. Damals sah das ja noch ein bisschen anders aus. Und das war ein Orthopäde. Und das war ein Orthopäde, der sich sehr intensiv mit verschiedenen Knochentumoren befasst hat. Und er war ein sehr wachsamer und sehr ambitionierter junger Chirurg. Und ihm ist etwas aufgefallen. Und das ist eines der wichtigsten Dinge in der Forschung eigentlich, nämlich Pattern Recognition. Einfach zu merken, da ist irgendwas komisch und da gibt's irgendwas, was dem zugrunde liegt und ich möchte das erforschen. Und was er gesehen hat, war, dass in den Slums von New York teilweise Patienten waren mit ganz großen Tumoren, die hat er gesehen, ja. Und dann hatten die Infektionen, weil die hygienischen Maßnahmen natürlich extrem schlecht waren. Und manche von diesen Patienten mit den großen Tumoren, die beim nächsten Besuch hatten, die ganz kleine Tumore oder vielleicht gar keine mehr. Und er hat es erkannt und hat da eins und eins kombiniert und hat sich gedacht, naja, was ist, wenn ich jetzt da den Patienten, die ich so sehe, wenn ich denen einfach eine Injektion mit Bakterien gebe und eine Infektion verursache. Und das war total clever. Das nennt sich die Coli-Vaccine und waren eigentlich die Anfänger einer Krebsimmuntherapie. Und es gab Patienten mit sehr schnellem Ansprechen und es gab Patienten mit langsamem Ansprechen. Zum Beispiel dieser Patient, der nach 63 Injektionen dann endlich ein Ansprechen gezeigt hat. Das heißt, es war natürlich ein bisschen experimentell, muss man sagen. Und wahrscheinlich auch nicht unbedingt perfekt dokumentiert. Also ich glaube, hier sprechen Sie von 430 Fällen und 150 Patienten, die mit Sicherheit angesprochen haben. So hoch war es wahrscheinlich nicht, aber es gab wahrscheinlich schon Patienten, die tatsächlich angesprochen haben. Und ganz, es gab dann allerdings neuartige Therapien, nämlich die Chemotherapien und die Strahlentherapien, die dann dort eigentlich ihren Weg in die Klinik gefunden haben und dieses Konzept komplett verdrängt haben. Das heißt, für viele Jahre war es so, dass man eigentlich nicht geglaubt hat, dass das Immunsystem in irgendeiner Art und Weise eine bedeutende Rolle hat in der Bekämpfung gegen Krebs. Und bis vor wenigen Jahren dann es einige Durchbrüche gab, die dann auch zum Nobelpreis in Physiologie und Medizin geführt haben, die zwei Personen bekommen haben, nämlich Jim Allison und Tatsuko Honcho. Und was die gefunden haben, war, dass T-Zellen eben diese Krebszellen erkennen können über diese kleinen Schnipsel von den Proteinen, die ich vorher erwähnt habe, und die dann sehr effektiv töten können. Aber dass die Krebszellen direkt oder indirekt diese T-Zellen in eine Art Schlaf versetzen. Und sie haben diese Moleküle identifiziert, das ist PD-1 und CTLA-4, die quasi diesen Schlaf wieder induzieren und haben geholfen, Therapien zu entwickeln, Antikörper zu entwickeln, die diese Bindung quasi wieder aufgelöst haben und diese T-Zellen wieder aufgeweckt haben. Und das war eine absolute Revolution. Jim Allison sagt selbst, dass es eigentlich nie seine Intention war, so eine Immuntherapie zu entwickeln. Er wollte einfach nur verstehen, wie T-Zellen funktionieren, aber hat damit eine Revolution ausgelöst in der Therapie von Krebs. Und ich zeige dann hier eine Kollegin von mir, Miriam Chalabi, die am NKI in den Niederlanden eine Studie gemacht hat und hier präsentiert hat. Das erste Mal, sie sehen, wie sie lächelt, weil sie weiß, sie hat hier einen Durchbruch auch in den Händen mit diesen Therapien. Sie sehen hier einen, den nennt sich einen Wasserfallplot von Patienten mit einer Form von Dickdarmkrebs, Rectal Cancer. Und diese Balken hier, die zeigen an, wie weit ein Tumor geschrumpft ist. Ja? Normalerweise gehen die immer nach oben. Und man freut sich, wenn sie ein bisschen nach unten gehen. Ja? Aber was Sie hier sehen, ist, dass diese Patienten, die in diese Studie eingeschlossen wurden, die bis hier, die haben alle eine 100%ige Response. Die Tumore waren weg. Und sogar diese Patienten hier, die man sehen würde hier, das würde man eigentlich als Erfolg betrachten. Das heißt, es ist wirklich ein Durchbruch, der hier zu sehen ist. Und es ist nicht nur der Fall in einzelnen Tumorarten, sondern in vielen anderen. Das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess. Das ist nicht ganz so einfach wie diese T-Zelle in grün und die Tumorzelle in rot, die da unter dem Mikroskop zueinander finden, sondern es gibt verschiedene Stadien, die nennen wir den Cancer Immunity Cycle, der hier durchlaufen werden muss. Und da gibt es natürlich auch viele Punkte, wo was schief gehen kann. Und einige dieser Punkte studieren wir sehr aktiv im Labor. Und da möchte ich Ihnen nur zwei ganz tolle Studenten vorstellen, die Anne und Guillaume, die kürzlich in einer Arbeit, die wir in Nature publizieren konnten, gezeigt haben, dass Tumore, die auf eine Immunantwort ansprechen, hier sind jetzt die T-Zellen in rot, die interagieren mit anderen Immunzellen und diese Interaktion, die wir als erstes beschrieben haben, ist extrem wichtig, um diese T-Zellen scharf zu machen. In anderen Tumoren, die eben nicht ansprechen, fehlt diese Interaktion komplett. Und wir sehen, dass diese T-Zellen nur nach dieser Interaktion mit diesen Immunhubs dann wirklich auswachsen können, proliferieren können und dann den Tumor kontrollieren können. Wir haben auch gezeigt, dass wie die Tumore diese Interaktionen beeinflussen können und experimentell und pharmakologisch, das heißt mit bestimmten Therapien gezeigt, dass man Tumore, die normalerweise auswachsen und ganz resistent sind, in unseren Tiermodellen tatsächlich auch das Tumorwachstum reduzieren können und Mäuse auch geheilt sind. Das heißt, wir arbeiten mit einigen Pharmafirmen nun zusammen, um diese Konzepte umzusetzen und hoffentlich dann auch in die Klinik zu bringen. Und ich möchte das Ganze hier beenden mit einem Slide, der zeigt, dass die Zukunft der Krebsbehandlung wahrscheinlich in diesen Kombinationstherapien liegt. Wir sehen hier eben wieder diesen Kaplan-Meier-Kurve, wo Patienten sterben. Die Chemotherapie hat natürlich einen Unterschied gemacht und spielt immer noch eine ganz wichtige Rolle bei vielen Tumorarten in der Klinik. Die Immuntherapie hat dann einige Patienten dann wirklich mit dieser Langzeit-Response, und wir hoffen, dass wir mit der richtigen Kombination von den verschiedenen Therapien diese Survival-Curve nochmal shiften können und viel mehr Patienten eine lang anhaltende Response haben, weil wir einfach dem Tumor weniger Fluchtmöglichkeiten lassen. Und mit dem möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen noch einmal meine Arbeitsgruppe vorstellen. Das Kernstück dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse sind natürlich meine Studenten und Postdocs, die mit mir am IMP forschen. Und nur gemeinsam schaffen wir es eben, neue Erkenntnisse zu gewinnen und natürlich auch bei unseren Fundern, die unsere Forschung ermöglichen.
Unsere nächsten Veranstaltungen finden Sie im Veranstaltungskalender unter akademietraunkirchen.com/events. Wir freuen uns, Sie bei einem der nächsten Vorträge an der Internationalen Akademie Traunkirchen zu begrüßen. Denn Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen.